Zunächst kommt euch das vielleicht ein bisschen ungewöhnlich vor, warum sowas in der VWL-Vorlesung ist. Aber wir Volkswirte glauben, dass wir ein bisschen was beisteuern können dazu, dass ihr, ein bisschen eine Vorahnung kriegen könnt, wie sich Wechselkurse entwickeln. Und nachdem ich lange Jahre in einer Bank gearbeitet habe, kann ich auch ein kleines bisschen was sagen dazu, wie man damit umgeht. Zunächst Begrifflichkeiten. Der Begriff Währung, Benennung und Stückelung des gesetzlichen Zahlungsmittels. Dann gibt es einen erweiterten Währungsbegriff, wo das drin ist, Benennung und Stückelung des gesetzlichen Zahlungsmittels plus alle institutionellen gesetzlichen Regelungen, die dazugehören. Dann unterscheiden wir Sorten und Devisen. Devisen ist der allgemeine Begriff, Forderungen in fremder Währung. Wenn diese Forderungen bestehen in Form von Geldscheinen und Münzen, dann sprechen wir von Sorten. Ihr fragt euch jetzt warum ist ein Geldschein eine Forderung? Schau mal her, was steht denn da auf diesem Streifen drauf? Ja, was kann das heißen, ausschwimmen? Wenn du jetzt zum Beispiel das nimmst, da unter meinem Daumen lagen. Da steht EZB, was ist das? Europäische Zentralbank. Ja, und dann haben wir hier noch eine Unterschrift. Das wisst ihr jetzt hier wahrscheinlich, wer das ist. Das ist der Mario Draghi, der war vorher Christine Lagarde, Chef der Europäischen Zentralbank. Das, was der hier macht mit diesem Geldschein, ist, sagen, ich schulde euch, beziehungsweise die Europäische Zentralbank schuldet euch 50 Euro, wenn ihr das in der Hand habt, dieses Papier. Ja? Denken Sie zunächst, ist ja wurscht, ja? Ich habe vorher auch gewusst, dass es 50 Euro sind. Aber das zeigt eben diese Forderung in einer Währung, ja, dass die hier da ist. Und wenn du jetzt nicht aus Deutschland oder in Deutschland ansässig wärst, sondern meinetwegen in der Schweiz, ja, die haben ja keinen Euro, dann wäre das eine Forderung in fremder Währung gegen die Europäische Zentralbank, wäre grundsätzlich Devisen, aber weil es ein Geldschein ist, auch Sorten. Bitte. Sorten sind Münzen und Scheine. Das ist eine Untermenge, eine Teilmenge, Teil von dem, was du insgesamt an Forderungen haben kannst. Du kannst zum Beispiel kaufen eine amerikanische Staatsanleihe. Jetzt leider nicht noch. Dann hast du nicht einen Geldschein in der Hand, nicht eine Münze in der Hand, sondern du hast eine Forderung gegen die amerikanische Bundesregierung auf Rückzahlung dieses Kredites, der mit dieser Staatsanleihe verbrieft ist, und das gehört dann zu den Devisen dazu. Ja? Gut, wenn wir Schweizer Franken hören, wenn wir US-Dollar hören, wenn wir britisches Pfund hören, wissen wir, scheiße, da muss noch das. Das kann mal günstiger sein, mal teurer. Was ihr nie machen solltet zum Beispiel ist, für irgendeinen kleinen Betrag zum Geldautomaten gehen. Das ist völliger Quatsch. Ja. Wenn ihr in der Gruppe seid, tut euch zusammen, dann hebt einer 400 ab, dann hat er kleinere Gebühren, dann kann dann jeder 1,50 Euro dazu tun oder was, dann habt ihr relativ günstig Bargeld beschafft. Wenn da jeder für 50 hingeht, kostet das gleiche, ja, 5 bis 6 Euro, und dann habt ihr eine Wahnsinnsgebühr bezahlt. Ansonsten zahlt mit der EC-Karte, das ist das relativ billigste. Soll ja demnächst dann mal abgeschafft werden, wie dann die neuen Karten sein werden. Von der Gebührenstruktur her ist noch nicht so bekannt. Die Wechselkurse, das heißt die Austauschrelation zwischen zwei Währungen. Hat jemand aus den Nachrichten mitbekommen, wie viel oder wie der Wechselkurs zwischen Dollar und Euro ist?
Also
ungefähr so Pi mal Daumen 1 zu 1. Was hast du genauer?
Ich habe gedacht, das ist
Und ich habe mehr die Angst, nach Deutschland zu kommen, als in den USA.
Das ist immer relativ, ja. Relativ zu früheren Wechselkursen, ja. Zwei Geld dann mal. Wir haben momentan 1,04 Dollar in etwa für einen Euro. War schon mal minder, ja. Wir waren schon bei 96 US-Cent für einen Euro. Vor einem Monat war das dort erst. Das heißt, da tut sich ein bisschen was an diesen Wechselkursen. Ja, das ist nicht so ewig gleich. Das war übrigens der Grund, dass sich da was tut, war der Grund, dass man den Euro eingeführt hat. Weil man gesagt hat, dann hat man immer dieses ewige Hin und Her zwischen deutscher Mark, französischem Franc, italienische Lira, holländische Gulden und so weiter, dass sich da immer wieder die Wechselkurse ändern und dann das Geschäft mal rentabler, mal weniger rentabel wird. Das zeige ich euch gleich. Das Problem bei diesen Wechselkursen ist, dass sie im Prinzip immer als hoch ausgedrückt werden. Ja, 1,04 Dollar pro 1 Euro. Das ist ein Wechselkurs. Und manchmal ist es so komisch, dass die in der Bank oder so mal den Euro oben haben, mal den Euro unten haben bei dem Euro. Deswegen weiß man nicht so genau, wie ist jetzt der Wechselkurs. Deswegen empfehle ich immer zu sprechen vom Außenwert. Ja, also im Moment ist der Außenwert des Euro gegenüber dem Dollar leicht angestiegen nach seinem Tiefpunkt letzten Monat. Das ist soweit erfreulich für uns. Hoffen wir mal, sehen wir dann. Und da ist es dann völlig wurscht, wie der Bruch ist, es weiß jeder, was gemeint ist. Ja, dass ich also mehr von der anderen Währung kriege, wenn der Außenwert meiner Währung ansteigt. Wechselkurse, das weiß ich, vergiss. Die allermeisten Wechselkurse auf der Welt bestimmen sich einfach durch Angebot und Nachfrage auf dem Markt. Ja, genauso wie irgendwelche anderen Preise. Kein großes Geheimnis dabei. Es gibt allerdings ein paar Wechselkurse, wo die Regierungen mitmischen. Ja, zum Beispiel Russland hat gern einen staatlich festgesetzten Wechselkurs, Kuba, Nordkorea und so weiter. Das sind also typischerweise Länder, wo man sagt, da will vielleicht das Geld eher weggehen. Und damit sie die Staaten das kontrollieren können, in welchem Umfang das Geld weggeht von dort, setzen sie dann unter anderem auch gerne mal solche Wechselkurse staatlich fest. Zwischen den großen Handelsländern sind die Wechselkurse flexibel. Allerdings ist es auch da manchmal so, dass der Staat sagt, also der Wechselkurs, den freuen wir jetzt nicht mehr, da mache ich jetzt was dagegen. Zuletzt war das zum Beispiel die britische Regierung, die das Pfund gestützt hat, indem sie auf den internationalen Märkten Pfund gekauft haben, mehr Nachfrage, erhöht den Preis, haben es zumindest gehofft. Und dann im Gegenzug haben sie zum Beispiel dann Dollar oder Euro verkauft, das haben sie dann mehr Angebot an Dollar oder Euro, drückt den Preis oder den Wert vom Dollar, und auf die Art und Weise wollten sie also den Wechselkurs beeinflussen. Hat nicht so wahnsinnig viel gebracht, es hat mehr gebracht, dass sie dann ihre Finanzministerin aus dem Amt gejagt haben, die Liz Truss, und ihren Wirtschaftsminister, das war besser für die Währung als Interventionen, aber sowas gibt's. So, Wechselkursnotierung, also zum Beispiel habe ich also da einfach mal von einer Website namens Investing.com eingenommen. Da steht Euro pro USD oder Euro / USD, Euro US-Dollar, Wechselkurs 1,04. So, da meinst du doch jetzt, oder darfst du jetzt anmachen, dass du da 1,04 € für einen US-Dollar zahlen musst? Andersrum, genau, aber das sieht man doch nicht so blöd, wie das geschrieben ist. Ja? Wenn man dann bei Google nachschaut, ja, dann siehst du dann, 1 Euro entspricht 1,04 US-Dollar. Das heißt, man muss aufpassen, selbst wenn es andersrum dasteht, ja, im Bruch hier, wenn ich das als Bruch interpretiere, dann ist im Zähler Euro, im Nenner US-Dollar, dann ist trotzdem die Notierung genau andersrum. Das hat mit sogenannten Usancen zu tun, mit Gewohnheiten im Handel. Man versucht immer bei diesem Bruch einen Wert zu kriegen, der größer als 1 ist. Und dementsprechend werden der Zähler und Nenner dann rumgedreht, ja? Dass man so einen Bruch kriegt, der größer als 1 ist, typischerweise. Deswegen haltet euch nicht auf mit dem Begriff Wechselkurs, sondern sprecht lieber vom Außenwert. Da müsst ihr nicht wissen, wie der Bruch ist. Da kommt es besser klar. So, hier habe ich euch jetzt mal den Dollarkurs rausgefischt. Nur für ein Jahr, nicht länger. Ja? Die teuerste Notierung war in diesem Jahr 1,1464, also 1 US-Dollar und 14,6 Cent für einen Euro. Die niedrigste Notierung war 95,65, das heißt 95,6 Cent US-Cent für einen Euro. Im Moment haben wir dann eben wieder diese 1,04 gehabt. Wenn man das mal prozentual ausdrückt, oder erst einmal schaut, tourismusmäßig, was ist gut? Ja, aus deutscher Sicht ist es gut für Outgoing, wenn ich viel fremde Währung für einen Euro kriege. Aus amerikanischer Sicht ist es natürlich toll, wenn das Gegenteil der Fall ist, dass ich hier wenig US-Dollar aufwenden muss für einen Euro. Also Incoming-Tourismus profitiert davon. Der Unterschied hier 16,6%, ja, zwischen dem Stand im Februar Höchststand und dem Tiefstand da Ende September, Anfang Oktober. So, dann ging es wieder hoch um 9,4% mittlerweile. Immer aufpassen auf den Bezugspunkt. Ja. Bezugspunkt ist da oben. Und dann dieser Abstieg, das macht von dem da oben 16,6% aus. Wenn ich hier den Aufstieg anschaue, dann ist das die Differenz relativ zu dem Tiefpunkt hier. Das macht 9,4% aus. So, damit ihr mal seht, dass das eine Auswirkung fürs Geschäft hat. Ob ihr mal vom weltweit größten Reisekonzern aufschaut, wie viel macht der denn überhaupt am Gewinnsparen? Ja, was ist dessen Gewinn nach Steuern aus seinem ganzen Chef? Das ist bei TUI 2,8% vom Umsatz im Vor-Corona-Jahr 2019. Kann sich also ein Touristiker, der grenzüberschreitend arbeitet, es leisten, dass er Wechselkursschwankungen ignoriert? WC wohl kaum. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Das ist das Rechtsschiff auch nicht. Da können wir uns nicht. Gut. Schauen wir mal, wie ist es denn eigentlich für die deutsche Industrie? Was freut die, welcher Wechselkurs und welcher Welt freut sie nicht? Oder kann man das so gar nicht sagen? Die Kollegin hat heute das passende Oberteil an, nämlich asymmetrisch. Oder? Sehr schlecht. Es ist nämlich in der Tat asymmetrisch, was wir da haben für die deutsche Industrie. Ja? Auf der Verkaufsseite ist es für sie gut, wenn das Ausland wenig zahlen muss für eine deutsche Ware, dann geht direkt mit Schnitt ins Brot. Ja? Sprich, hier, Tesla, ist auf der Verkaufsseite das angenehm. Auf der Einkaufsseite ist es da oben das angenehm. Wenn ich wenig Euros ausgeben muss, um das zu kaufen, was ich brauche. Nachdem wir typischerweise den Exportüberschuss haben, profitieren wir in der Vergangenheit ein bisschen mehr von diesem schwächeren Status des Euro als von einem stärkeren. Das stimmt allerdings heuer jetzt nur eingeschränkt, weil wir heuer ja die Situation haben, dass uns die Energiekosten durch die Decke schießen. Und wie wird Energie weltweit abgerechnet? Typischerweise in Dollar. Das heißt, wir haben dann unter Umständen eine zweifache Kostenmehrung. Einmal wird das Gas pro Kubikmeter teurer. Und zum Zweiten müssen wir dann auch noch die Dollars zum Bezahlen vom Gas teurer beschaffen. Das ist also dann nicht mehr so erfolgreich. Aber lasst mal es hier für euch bei der touristischen Wirkung. Wenn der Euro schwach wird, dann könnt ihr grundsätzlich mit mehr Incoming-Tourismus rechnen. Wenn der Euro stark wird, dann sollten wir Outgoing-Tourismus pushen. In fremde Währungsgebiete innerhalb der Europäischen Union ist natürlich das kein Argument. So, wie berührt denn der internationale Devisenmarkt die Tourismusindustrie? Am stärksten natürlich in den Teilbereichen, die was mit Energie zu tun haben. Das ist der Flugverkehr, das ist der dominante Kostenfaktor. Einmal die Energie, zum Zweiten das Flugzeug selber. Beides wird in Dollar abgerechnet normalerweise. Kreuzfahrt, Winterurlaub, ganz ähnlich strukturiert. Auch hier ganz wichtig der Energiepreis und indirekt spielt da das eben hinein. Dann Aufenthalt in einem anderen Währungsgebiet, habe ich jetzt mal hier mit WG abgekürzt, bitte nicht an Wohngemeinschaft denken. Und Gäste von dort, das ist also das Thema, wo dann Wechselkurse reinspielen, zum Beispiel auf gibt es ja immer wieder die Situation, dass die Schweizer Urlaub machen im Vorarlberg. Erstens sind die Preise niedriger, zweitens ist der Wechselkurs günstig für sie. Und dann können sich die Schweizer mehr Urlaub fürs Geld leisten als daheim. Investitionsgüter können berührt sein. Ja, wenn du zum Beispiel Baumaterial und technisches Gerät aus dem Ausland importieren musst für eine Baustelle, die du hast im touristischen Bereich, im Hotel auf irgendeiner Insel oder was weiß ich, dann hast du unter Umständen ein Wechselkursthema am Hals. Was keine Rolle spielt, grundsätzlich mal für die Frage, oder was nicht reicht, um völlige Absicherung zu bekommen gegen Wechselkurseinbrüche, ist, wenn ich die Rechnungswährung verändere. Das werde ich gleich zeigen. Wir schauen mal uns an, eine deutsche Reisegruppe, die fährt zur Disney World nach Orlando in Florida. Und wir spielen zwei Szenarien durch. Einmal erfolgt die Rechnungsstellung in Dollar, einmal erfolgt sie in Euro. Und der erste Fall in Dollar. Dann gehen die Touristen her und müssen Dollar nach USA überweisen. Das machen sie, indem sie ihre Bank bitten, von ihrem Konto Euros zu nehmen, das in Dollar zu wechseln und diese nach USA zu verkaufen. Das heißt, im Endeffekt haben wir ein Angebot an Euro, eine Nachfrage nach Dollar. Dann schauen wir uns das andere an. Die Rechnungsstellung erfolgt in Euro. Die deutschen Touristen überweisen also in Euro nach den USA. Was macht aber Disney mit den Euros? Im Prinzip gar nichts. Ja? Weil sie ja ihre Mitarbeiter, ihre Baukosten und so weiter alles in Dollar haben. Deswegen geht dann Disney her und verkauft die Einkommen in Euros und kauft sich Dollars. Das heißt, in beiden Fällen habe ich das gleiche geschehen auf dem Devisenmarkt. Ich habe in beiden Fällen ein Angebot an Euro und eine Nachfrage nach Dollar. Nur der Ort, an dem das passiert ist, mal in Europa, mal in den USA. Eins ist natürlich schon unterschiedlich. Das Risiko aus der Wechselkursänderung, das tragen links die Deutschen zwischen, wir haben uns das hochgeschaut, das wollen wir machen und jetzt müssen wir bezahlen. Und rechts tragen es die Amerikaner zwischen, wir haben das Angebot erstellt, jetzt kommt die Zahl. Und da kann man es ein bisschen verlagern. Aber auf den internationalen Devisenmarkt, auf die Frage, wie entwickelt sich der Wechselkurs oder so, hat das überhaupt keine Auswirkung, ob da jetzt die Rechnungsstellung in Euro oder in Dollar ist. Also es ist nur eine Frage, wer trägt individuell das Risiko aus den möglichen Verschiebungen der Wechselkurse. Und ich habe euch ja vorher gezeigt, was sich da innerhalb eines Jahres verschieben kann an Wechselkursen. Damit ihr ein Gefühl dafür kriegt, welche Währungen sind wichtig, auf Platz 1 weltweit immer der Dollar. Links haben wir es, was internationalen Zahlungsverkehr angeht. Rechts haben wir es, was die sogenannten Devisenreserven der Zentralbanken angeht. Diese Devisenreserven werden angelegt von den Zentralbanken, damit ein Staat international zahlungsfähig ist, auch wenn es gerade nicht mit den Exporten klappt. Auf Platz 2 liegt in beiden Fällen der Euro. Wir sehen, dass seine Bedeutung als Reservewährung kleiner ist als denn als Transaktionswährung. Wir sind also hier relativ stark im internationalen Handel dabei. Der chinesische Yuan seht ihr trotz der international starken Position nur eine geringe Bedeutung, weil die Rechnungsstellung typischerweise in Dollar oder Euro erfolgt. So, Angebot und Nachfrage auf dem Devisenmarkt. Woher kommen die? Welche Ursachen haben die? Der erste Punkt, der eine Rolle spielt auf dem Devisenmarkt und auch der vom Volumen her entscheidend größte, ist die Wette. Ja, ich wette drauf, dass der Kurs sich in diese oder jene Richtung bewegen wird. Oder ich wette drauf, dass der Kurs so und so sein wird. Da gibt es zwei Arten von Wetten, die Spekulation und die Arbitrage. Die Spekulation ist eine Wette darauf, dass sich zwischen zwei Zeitpunkten der Preis verändert. Also ich hätte zum Beispiel eine sehr erfolgreiche Wette machen können, wenn ich gewettet hätte im Februar, dass bis September der Euro um 16% fällt gegen den Dollar. Ja, wäre eine erfolgreiche Wette gewesen über die Zeit. Und die zweite Wette ist etwas schwieriger. Damit wir das nachvollziehen können, überlegen wir uns mal kurz, wie ist denn das eigentlich mit dem Preis für Benzin? Ist es innerhalb einer Stadt immer identisch? Also zum Beispiel in Kempten sind da zum selben Zeitpunkt alle Tankstellen im selben Preis? Nee. Und wie ist es, wenn man mal woanders hinfährt? Gibt es das, dass dann am selben Tag woanders die Tankstellen viel teurer sind, als die normale Preisschwankung hier in Kempten wäre? Oder auch bei viel billiger? Gibt's schon, ja. Also dieselbe Ware kann an zwei unterschiedlichen Orten unterschiedlich viel kosten zum selben Zeitpunkt. Erleben wir beim Benzin. Ja? Und genau das gleiche kann auch sein bei Devisen oder bei Aktien. Und damit kann ich versuchen, Arbitrage zu machen. Das heißt, ich kaufe und verkaufe eine Ware zum selben Zeitpunkt und hoffe, dass ich die Orte, an denen ich das mache, richtig gewählt habe, sodass ich am billigen Ort einkaufe und am teuren Ort verkaufe. Warum macht man sowas? Naja, stell dir mal vor, du tust am selben Tag 10 Millionen Dollar kaufen und verkaufen. Wie viel Kapital brauchst du dafür? Angenommen, es wäre dasselbe Preis. Dann brauchst du dafür 0 Kapital. 0,0 Geldeinsatz. Und wenn du es jetzt dann richtig schaffst, das zu machen, ja, und du verdienst pro Dollar, das weiß ich, ein hundertstel Cent, bei 10 Millionen hättest du schlagartig 100.000 Dollar verdient, ohne Kapitaleinsatz. Das ist eine Rendite von unendlich. Das ist der Grund, warum man Arbitrage macht. Wenn euer Unternehmen, bei dem ihr arbeitet, versucht Arbitrage zu machen, dann verlasst so schnell wie ihr könnt dieses Unternehmen. Ein Tourismusunternehmen ist nicht, aber auch schon gleich gar nicht, auch nur annähernd dafür qualifiziert, ein Player auf dem Devisenmarkt zu sein. Das, was die machen können sollen, ist sich überlegen, wie groß ist unser Risiko, wie können wir das absichern. Das, was sie nicht machen sollen, ist anzufangen, sich zu überlegen, wie viel Geld man da verdienen könnte, wenn man richtig spekulieren will. Da gibt es viel größere Unternehmen, die viel mehr qualifiziertes Personal hatten und die da Verluste zusammengebracht haben mit solchen Spekulationen, die den kompletten operativen Gewinn um ein Zielfaches überstiegen haben. Also bitte achtet darauf, seid einerseits zwar nicht naiv, dass euch Devisenkurse nichts anhaben können, aber auf der anderen Seite macht nicht die Spekulation mit Devisen zu einem Geschäftsmodell. Wie jemand sagt, man kann sowas schon machen, solche Geschäfte, aber nur mit Spielgeld. Das heißt, das muss das gleiche Gefühl sein, wenn ihr jetzt meinetwegen ins Casino in Kleinwalsertal oder in Lindau oder in Bregenz geht und sagt, ich setze jetzt eine halbe Million auf die 37 oder was beim Roulette. Wenn ich es verliere, tut es mir nicht weh. Wenn er das sagen kann, dann kann man auch auf die Wiesen spekulieren mit dem Geld. Ja? Das ist dann halt eine andere Art von Roulette. Aber wenn ich sage, ich brauche das Kapital fürs Unternehmen, dann ist das Blödeste, was man machen kann, das da zu verzocken mit Spekulation. Er würde ja nicht die Tageseinnahmen von eurem Hotel sagen, morgen ist ein anderer Tag, ja, den da mal jetzt mal zum Fenster rausschmeißen. So, also, wie gesagt, der weltweit dominante Faktor, ich zeige euch nachher noch die Relationen, ist Spekulation an den Devisenmärkten. Und die wird von Profis gemacht und die ziehen euch am Tag fünfmal über den Tisch. Ich habe euch hier einen kleinen Link hingemacht, wenn ihr das interessiert, wie die britische Zentralbank von einem Spekulanten über den Tisch gezogen wurde und an den Rand des Bankrotts gebracht wurde. Nur, dass ihr mal seht, dass da schon schlauere gescheitert sind als vielleicht der Hotel in Kleinwalsertal oder so. Dann, neben der Spekulation gibt es die Realwirtschaft, also das, wo irgendwelche Güter und Dienstleistungen verkauft werden oder Geldanlagen erfolgen und dazu muss man halt notgedrungen dann einen Geldwechsel vornehmen. Und da haben wir also die Güter, Importe, Exporte, wie gesagt, Güter als Sammelbegriff für das, was ich anfassen kann, die Waren, und das, was ich nicht anfassen kann, die Dienstleistungen. Dann, wenn ich eine Beteiligung im Ausland eingehen will, dann muss ich typischerweise in der Landeswährung zahlen. Oder wenn ich Geld anlegen will im Ausland, zahle ich in Landeswährung. Wenn ich das Geld wieder zurückholen will, dann muss ich wieder umwechseln in die heimische Währung und so weiter. Das sind also Realgeschäfte. Ja, und dann gibt es noch den Staat, hatte ich vorhin schon erwähnt, dass er via seine Zentralbank manchmal interveniert, das heißt Käufe oder Verkäufe tätigt von der heimischen Währung, um den Wechselkurs in einen bestimmten Bereich zu manövrieren, der ihnen gefällt. Diese Wechselkursinterventionen sind meistens nicht sehr erfolgreich. Ja, das ist ja für die internationalen Märkte so ein Zeichen, hey, da markieren wir jetzt mal, das hätten wir gerne in die Richtung, das gefällt uns nicht so, aber mehr ist es auch nicht so. Also es hat nicht die Qualität einer roten Ampel oder so. Sonderziehungsrechte, habe überlegt, ob es überhaupt Sinn aus dem Begriff, ja. Aber man sollte es vielleicht einmal gehört haben, das ist eine Möglichkeit für Staaten, die nicht exportieren können, an ausländische Währung zu kommen, so als ein Rettungsring kurz vorm Ersaufen gibt es diese Sonderziehungsrechte und sowas hat auch die Bundesrepublik Deutschland, aber sie benutzt es nie, weil wir auf andere Art und Weise ausreichend Möglichkeiten haben, uns mit fremder Währung zu versorgen. Was es abseits von Angebot und Nachfrage seitens der Staaten gibt, sind Marktbeschränkungen. Das Recht haben die Staaten. Sie können sagen, du darfst nicht mehr als 5.000 Euro am Tag abheben oder ins Ausland verbringen. Sie können sagen, du darfst gar nichts ins Ausland verbringen. Sie können sagen, Wechselkurs wird staatlich festgesetzt auf die und die Höhe. Zu einem anderen Kurs darf kein Tausch sein. Privater Geldtausch ist verboten und so weiter. Das sind alles Sachen, die Staaten international anerkannt machen können. Das letzte Mal, dass wir in der Europäischen Union solche Maßnahmen hatten, mal abgesehen von den Russland-Sanktionen, war 2012 oder 2013, als man auf Zypern verboten hat, dass da größere Mengen Geld ins Ausland verbracht werden dürfen, weil sonst die zypriotische Zentralbank vielleicht kollabiert wird. Ja. Also das findet statt und das ist teilweise recht schmerzhaft dann für die Leute, wenn solche Einschränkungen kommen, aber es ist jetzt nichts Illegales und nichts, wo man sagen kann, das habe ich auch gar nicht gewusst, dass sowas überhaupt gibt. Ja. So, hier zu diesen Mengenrelationen, damit ihr das mal seht. Jeden Tag werden 7,5 Billionen Dollar umgetauscht, und zwar europäische Billionen, nicht amerikanische. Ja. Wenn die Amerikaner sagen Billion, dann meinen sie ja immer Milliarde, aber hier ist nicht das mit 9 Stellen gemeint, sondern das mit 12 Stellen. So, der jährliche internationale Güterverkehr beträgt 25 Millionen, Import plus Export an Waren und Dienstleistungen. Ja? So, wenn ihr das jetzt mal in Relation setzt, täglich 7,5 Billionen, jährlich 25 Millionen, da brauchen wir noch die Zahl der Handelstage an die Wiesenmärkte, das sind 252. Das heißt, das, was hierfür benötigt wird, für diesen jährlichen Warenaustausch, das sind 3,5 Handelstagen erledigt. Und die restlichen 248,5 Handelstage dienen nur der Spekulation. Ja, dass man da mal ein Gefühl dafür kriegt. Man könnte ja auch sagen, es wird das 80-fache an Devisen gehandelt für rein spekulative Zwecke, wie für Zwecke, die mit Realgeschäften zu tun haben. So. Das Problem ist, diese Realwirtschaft, kann also an jedem einzelnen Tag überschwemmt werden in ihrer Bedeutung für die Märkte von der Spekulation. Trotzdem ist es so, dass die Realwirtschaft einen längerfristigen Einfluss hat auf die Devisenkurse und deren Entwicklung. Und da gibt es 4 Faktoren aus dem realwirtschaftlichen Bereich, die hier einen Einfluss haben. Die habe ich euch hier mal aufgeführt. Nämlich die Zinsen, das Wachstum, die Inflation und die Wettbewerbsfähigkeit. Das sind die 4 Größen, die die Gewichte im internationalen Handel verschieben können oder in der internationalen Geldanlage verschieben können und dadurch den Devisenkurs beeinflussen können. Erste Zinsen ist natürlich ein Thema für Geldanleger. Wir gehen gerne dorthin, wo wir mehr Zinsen bekommen. Und wenn in einem Land die Zinsen schneller steigen als im anderen, dann ist das ein Thema, wo Geld die Landesgrenzen wechselt und versucht, diese höheren Zinsen zu erhalten und dementsprechend dann zu profitieren. Wie erkläre ich euch das jetzt? Wenn ihr mal überlegt, jetzt steigen in den USA meinetwegen die Zinsen schneller als in der Europa. Und wir überlegen, jetzt müssen wir hergehen und Geld aus Geldanlagen in Europa rausnehmen und in die USA verbringen. Folgewirkung wäre, dass der US-Dollar nachgefragt wird und der Euro wird angeboten. Das heißt, der US-Dollar würde wertvoller werden. Wir würden also von den heutigen 1,04 Richtung 1,00 gehen. Wer profitiert davon stärker? Derjenige, der frühzeitig aus dem Euro in den Dollar geht oder derjenige, der später aus dem Euro in den Dollar geht? Derjenige, der jetzt zum Beispiel heute aus dem Euro in den Dollar ginge, würde für einen Euro 1,04 bekommen. Wenn jetzt viele wechseln und das geht Richtung 1,00, dann haben diejenigen, die später wechseln, weniger Dollars zum Anlegen in den USA zum höheren Zinssatz als derjenige, der es früher war. Ist das soweit nachvollziehbar? Das heißt, es gibt immer so ein bisschen so einen Lawineneffekt, ja, nach dem Motto, den letzten beißen die Hunde, möglichst schnell das Ganze machen. Und das führt natürlich dazu, dass es immer spekulative Übertreibungen gibt. Ja, so wie zum Beispiel dieses, dass man für einen Euro nur noch 96 US-Cent bekam. Das war eine spekulative Übertreibung nach unten, die ist halt jetzt im letzten Monat ein bisschen korrigiert worden. Jetzt sind wir wieder bei 1,04. Ja. Und man sagt immer, diese Spekulanten sind eigentlich getrieben von zwei Antriebskräften. Das eine ist Greed, also die Gier, und das andere ist Fear, also die Furcht, die Angst. Ja, Greed and Fear, das sind so die Triebkräfte. Und die führen halt dazu, dass einerseits das Ganze immer wie so also eine Lemmingswanderung ist. Ja, wenn da eine ausreichende Anzahl losmarschiert, marschieren alle hinterher, weil sie Angst haben, sie könnten was versäumen. Und auf der anderen Seite eben gibt es auch genauso starke Gegenreaktionen, weil man dann Angst hat, verbrannt zu werden und so weiter. Also das ist etwas, was generell an den spekulativen Märkten, und dazu zähle ich auch die Börsen für Aktien und dergleichen, was da immer wieder auftritt, dieses Phänomen der Übertreibung in die eine oder in die andere Richtung. Aber vielleicht haben welche von euch mitbekommen, dass vor ein paar Monaten mal die Börsen deutlich zurückgegangen sind, angeführt von den sogenannten Hightech-Aktien. Und dann hat sich das wieder auskorrigiert. Jetzt ist man wieder in der Nähe der alten Höchststände, weil halt diese Reaktion dann doch übertrieben war. Aber da war so eine richtige Ausverkaufsstimmung, weil alle Angst hatten, sie könnten irgendwie unten dranbleiben. Ja, tatsächlich verantwortlich, zweifelsweise die Tante Erna, die ihr Sparbuch aufgelöst hat und Aktien gekauft hat. Wenn die das macht, die Tante Erna, dann ist eigentlich die Zeit, dass die Kurse umdrehen. Schauen wir, Zinsen, wenn ein Land die Stärke erhöht als das andere, dann wandert die Währung in das Land mit der stärkeren Zinserhöhung. Okay. Die kriegen also ein bisschen mehr Stärke, ein bisschen mehr Außenwirkung. So, Wachstum. Wenn in einem Land die Wirtschaft stärker wächst als in einem anderen, ist Wachstum gut für die Gewinne der Unternehmen?
Ja, ob man da mehr Gewinn macht, wenn man wächst als Unternehmen. Nee, man investiert ja dann die Gewinne sofort wieder, wenn man weniger Steuern zahlen muss.
Ah, da bringst du jetzt da diverse Themen ein bisschen durcheinander. Die schon in einem Zusammenhang stehen, insofern also schon ein halber Punkt für dich. Ja. Aber grundsätzlich muss ich ja die Knete zum Investieren erst einmal haben. Tue ich mich leichter, die zu haben, wenn ich wachse als Unternehmen oder wenn ich schrumpfe?
Wenn du wächst, genau. Das ist also der Punkt, wir erzielen da tendenziell höhere Gewinne. Das heißt, wenn wir sie dann investieren, und übrigens nicht die Investition mindert dann den Gewinn, sondern die Abschreibung der Investition mindert dann den Gewinn.
Grundsätzlich fördert Wachstum die Gewinne. Ja? Und das führt dazu, wenn höhere Gewinne erwartet werden, dass man auch gerne mal zum Beispiel an der Börse dann Aktien kauft in einem Land, wo Wachstum erwartet wird. Aber sagt, da kriege ich dann höhere Gewinne und dann steigt der Wert dieser Aktien. Weil der Aktienwert ist eigentlich sowas wie eine Wette auf die zukünftigen Gewinne der Unternehmen. Und dann kann ich also hier auch feststellen, das fördert tendenziell die Geldanlage in dem Gebiet und damit die Nachfrage nach der Währung des wachstumsstärkeren Landes. Und deswegen wird der Außenwert dieser Währung tendenziell zunehmen. Dann brauchen wir einen Dämpfer, nämlich Inflation. Wenn die Inflation in einem Währungsgebiet stärker steigt als in einem anderen, dann wandert dort das Geld eher ab, weil die Waren dort übermäßig teuer werden im internationalen Vergleich. So, Wettbewerbsfähigkeit, dann haben wir das Thema insbesondere Effizienz der Produktion oder wie wir das mit einem anderen Begriff nennen, Produktivität. Wenn die Produktivität in einem Gebiet schneller zunimmt als im anderen, dann wird die Wirtschaft wettbewerbsfähiger, sie kann mit weniger Kosten das Gleiche produzieren, kann dadurch günstiger auf den internationalen Märkten anbieten und wird dadurch einen Schub an Nachfrage erfahren und dieser Nachfrageschub setzt sich um in eine Steigerung des Außenwertes des Gebietes, das eine höhere Wettbewerbsfähigkeit hat. Also das sind verschiedene realwirtschaftliche Einflussgrößen. Ausgehend von der Situation, die wir am Anfang hatten, dieser Höhepunkt im letzten Jahr, Februar 2022, 1,14. Was wir sehen konnten ab Februar war, dass die Inflationsraten anzogen. Was wir sehen konnten war, dass die amerikanische Zentralbank ziemlich schnell angekündigt hat, wir werden die Zinsen hochsetzen und die europäische Zentralbank noch gesagt hat, wir halten uns das hier zurück. Wollen noch nicht. Wir haben viel später angefangen, die Zinsen anzuheben. Und was man auch absehen konnte, wenn es zu Knatsch mit Russland kommt, betrifft es im Zweifelsfall die europäische Wirtschaft stärker als die amerikanische. Sprich Wachstum hier schwächer als in den USA. Wenn wir schauen, wie hat sich dann die Währung entwickelt, der US-Dollar ist stärker geworden, dann können wir sagen, Bingo, Zinsen sind stärker angezogen oder früher angezogen in den USA als hier. Bingo, Wachstum war bei uns niedriger als in den USA. Bingo, Inflationsrate in den USA etwas höher als bei uns. Zumindest bis vorletzten Jahr. So ist also schon etwas, wo man ein bisschen ein Gespür entwickeln kann, wie sich der Wechselkurs verändert. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel ein Hotel hast mit vielen amerikanischen Gästen oder sowas, dann ist es für dich halt ein Thema. Ja? Wie teuer kommt der Urlaub deine potenziellen Gäste? So, Spekulation ist stärker wegen der Menge. Das heißt, kurzfristig kann es sein, dass wir keine Wirkungsänderung realer Größen sehen. Es kann sein, dass wir eine völlige Übertreibung der Wirkung realer Größen sehen. Das können wir nicht vorhersehen. Ja, da sind wir einfach ein viel zu kleines Rad in diesem ganzen Geschehen. Und das, was wir aber tatsächlich beobachten können, ist, dass diese realen Größen über einen etwas längeren Zeithorizont den Kurs dahin schieben, wo er aufgrund der realwirtschaftlichen Verschiebungen eigentlich auch hingehört. Ja, ich habe ja vorher euch gezeigt, dass der Dollar nach wie vor die wichtigste Währung der Welt ist. Und deswegen schauen wir kurz so eine Währungsgeschichte an des Dollars. Wir haben hier als Höchstpunkt für den Euro, dass wir mal für einen Euro 1,60 Dollar bekamen. Das war also 2008 sowas. Und als Tiefpunkt für den Euro hatten wir, dass man für einen Euro nur noch 80 Cent bekam, 80 US-Cent bekam. Das war 2001 oder sowas. Ja. Die Entwicklung, seht ihr, hat also schon viel stärkere Ausschläge gehabt als im Moment. Ihr könnt auch sehen, so ein bisschen, ja, dass der Einführungskurs des Euro, der lag bei 1,17 Dollar vor 1 Euro. Dass das gar nicht mal so schlecht ist, so als Pi mal Daumenpunkt. Ja, ich würde sagen 1,15 vielleicht. Ja. Wenn der Dollar drunter liegt, schwächer ist als 1,15, also bei 1,20, 1,25 oder sowas, dann kann man im Regelfall davon ausgehen, er wird in absehbarer Zeit wieder zurückkommen. Und genauso, wenn er stärker ist, deutlich, dass er bei 1,1 ist oder sowas, ja, dann können wir auch sagen, der wird über kurz oder lang zurückkommen. Aber das kann für unsere Tourismusbetriebe, für die Saison, in der wir gerade sind, zu spät sein, dass es zurückkommt. So, schauen wir kurz, was können wir hier ablesen. Ja, wir haben zwei, oder schauen wir mal zunächst die Tiefpunkte an. 9-11, sagt euch was, nehme ich an, ja, Attentate in New York und Washington von den arabischen Terroristen, die Welt total unsicher, Bastion der Sicherheit Amerika, obwohl die angegriffen sind. Ja. Deswegen also zunächst einmal hier die Dollarkurse sehr fest. War allerdings auch schon vorher, muss man der Fairness halber sagen, schon Anfang 2001, als von diesen Attentaten noch nicht die Rede war. Ähnlich wieder, als Russland 2014 die Krim besetzt hat, auch da eine Stärkung des amerikanischen Dollars zunächst. Und dann, als Russland seinen Angriff gestartet hat auf die Ukraine, auch hier wieder eine Flucht in den Dollar, wie es so schön heißt, immer in eine Währung, die, von der man sagt, ja, die kann auch gegen russische oder chinesische Angriffe bestehen, sozusagen. Dass man vom Euro nicht immer so überzeugt ist, außerhalb Europas. Ja, aber wenn ökonomische Krisen sind, Weltfinanzkrise oder sowas, auch die Frage der amerikanischen Ölversorgung, Unsicherheit im Persischen Golf, dann wird der Dollar tendenziell schwächer. Also in ökonomischen Krisen, die Amerika betreffen, wird der Dollar tendenziell schwächer. In politischen Krisen, die Amerika betreffen, mit der Ausnahme von dieser politischen Krise hier, wird tendenziell der amerikanische Dollar stärker, weil es halt so als Garant der Sicherheit gilt weltweit. Das ist so ein genereller politischer Zusammenhang. Wechselkursrisiken sind jeden Tag vorhanden. aber man kann versuchen, mit ihnen umzugehen. Das Ziel ist nur, Geldverluste zu vermeiden, nicht unbedingt Gewinne zu machen damit. Ja, das, was ich vorher gesagt habe, verabschiedet euch von einem Unternehmen, das meint, es müsste mit gewissen Spekulationen geben. Das erste ist Devisentermingeschäft. Nehmen wir mal Folgendes an. Du bist Besitzerin eines Riesenhotels neben dem Oktoberfest in München. Und deine Hauptkundschaft zur Oktoberfestzeit sind Amerikaner. Und du musst jetzt den amerikanischen Reisebüros für nächstes Jahr im September schon irgendwelche Angebote machen. Ja, du hast jetzt gesehen, in einem Jahr kann da viel passieren mit dem Devisenkurs. Scheiße, was wir mal denen denn für Angebote. Ich muss jedenfalls bei den Dollar machen. Meine Währung in München ist aber der Euro. Wie können wir da hängen? Ja, du könntest zum Beispiel hergehen und sagen, ich verkaufe jetzt schon die Dollars, die ich einnehme, zu dem heutigen Preis, dann habe ich eine feste Kalkulationsgrundlage. Das wird dann so gemacht, dass man schaut, wie ist heute eigentlich der Kurs des Dollar, und dann kalkuliert man auch, welche Zinslaufzeit ist das, bis das Geld tatsächlich kommt, also meinetwegen September nächsten Jahres, das wären dann 11 Monate oder was, oder 10 sind es jetzt noch. Dann kann man für 10 Monate noch die Zinsen rechnen, nach oben oder nach unten, in dem Fall wäre es nach unten, und dann würde man einen Wechselkurs haben, zu dem du das Geschäft jetzt schon fest abwickeln kannst. Also feste Kalkulationsgrundlage. Kannst allerdings auch nicht mehr früh korrigieren. Ja, also wenn sich das zu deinen Gunsten entwickeln würde, dass es Richtung 1,10, 1,20 geht, US-Dollar für einen Euro oder sowas, Entschuldigung, andersrum, dass es Richtung 80 Cent geht, 80 US-Cent geht für einen Euro, dann kannst du davon nicht profitieren. Aber du bist geschützt gegen die Entwertung des Dollars, wenn also Richtung 1,10, 1,20 geht. Die nächste Geschichte wäre, wenn du in mehreren Ländern aktiv bist, dann kannst du unter Umständen das Geld umschichten innerhalb des Konzerns. Also angenommen, du hast viele amerikanische Gäste hier, bist ein Hotelkonzern, hast viele amerikanische Gäste hier, nimmst also Dollar ein im Zweifelsfall hier und hast zugleich aber ein Amerika-Geschäft, wo du Investitionen tätigen willst, dann transferierst du halt die Dollars als Dollars von hier nach USA, hast damit dein Wechselkursrisiko ausgeschlossen. Ja, das wäre für so internationale Unternehmen eine Möglichkeit. Natürlich kannst du auch dir einen Kredit in fremder Währung aufnehmen, wenn du sagst, ja, ich rechne damit, dass ich in fremder Währung Einnahmen habe, dann zahlst du den dann halt aus diesen Einnahmen zurück, dann hast auch heute einen bestimmten Wert dieses Kredites und den kannst du dann zurückzahlen mit den Einnahmen. Was nicht gut ist, ist ein Kredit in fremder Währung aufnehmen und gar keine Einnahmen in der Währung haben. Ich hatte mal einen Kunden in der Bank, der, vielleicht habt ihr das mitbekommen, dass in Japan schon seit ewigen Zeiten extrem niedrige Zinsen sind, auch jetzt weiterhin sind. Der ist auf die schlaue Idee gekommen, Zinsen in Deutschland sind ja viel höher. Ich nehme einen Kredit in japanischen Yen auf. Seine ganzen Einnahmen waren in D-Mark bzw. Euro. Und ja, irgendwann ist ihm halt der Wechselkurs davon gelaufen. Ja, dann musste er, um die gleiche Rate zu bezahlen, plötzlich das anderthalbfache an Euros aufbringen wie vorher. Das ist nicht gut. Ja, das ist wieder so eine Spekulationskiste. Da hat es übrigens auch ein paar deutsche Kommunen getroffen mit solchen Geschäften. Ja, die gemeint haben, sie machen es ganz schlau und nehmen einen Kredit in Schweizer Franken auf. Eine deutsche Kommune hat nie Einnahmen in Schweizer Franken. Ja. Aber sie haben gemeint, da sind halt die Zinsen so niedrig, das machen wir. Und dann plötzlich lief halt der Wechselkurs gegen sie und sie haben plötzlich dann das 1,2 bis 1,3-fache zahlen müssen von dem, was sie kalkuliert hatten. Ein Klassiker in der Hinsicht war die Stadt Dortmund, ja, die ist daran fast pleite gegangen. Also, das macht man bitte nur, wenn man auch Einnahmen in fremder Währung hat und nicht einfach nur zur Gaudi. Devisenoptionen. Option ist eine Wahlmöglichkeit. Ich kann etwas machen, ich kann es aber auch sein lassen. Das ist eine Art von Geschäft, bei der man sich gegen Risiken absichern kann und die Möglichkeit hat, von anderen Entwicklungen zu profitieren. Diese Optionen sind ein sehr individuelles Geschäft. Das heißt, es ist extrem schwierig für jemanden, der ein Hotelier ist oder ein Reiseunternehmen hat oder was auch immer, nachzuvollziehen, ob er bei den Optionen über den Tisch gezogen wird oder nicht. Weil es so ein extrem individuelles Geschäft ist. Deswegen braucht es da jemanden mit Erfahrung, der sowas macht. Ja, für so eine kleine Klitsche würde ich das nicht empfehlen, damit zu arbeiten. Im Zweifelsfall kriegt derjenige dann auch nicht mit, wenn er so eine Option wieder weiterverkaufen müsste oder sowas und zahlt dann ohne Ende drauf unter Umständen. Rein formal gibt es noch Optionen, die sind ein bisschen übersichtlicher, weil sie standardisiert sind. Die nennt man dann Futures. Diese Futures sind aber in einer Größenordnung, die für Mittelständler uninteressant ist. Ja, da bist du schnell mal bei einem Future-Kontrakt, der einen Wert hat von 10 Millionen, 100 Millionen oder sowas. Das heißt, es ist für jemanden, der irgendwie seine Hoteleinnahmen absichern will, völlig uninteressant, sowas zu machen. Es wäre einfacher, weil da der Preis durchsichtiger ist als bei der Option, aber es passt von der Größenordnung her nicht. Ich rate nicht generell ab von Optionen. Aber man muss ein gewisses Maß an Sattelsicherheit haben und man muss vor allem Vertrauen haben, dass man von seiner Bank nicht über den Tisch gezogen wird. Im Zweifelsfall muss man mal bei 2, 3 Banken nachfragen, wie das denn bei denen aussähe mit dem Optionsgeschäft, was die einem denn für eine dafür ein Geschäft anbieten würden. Und es muss zwingend aber zum selben Zeitpunkt sein, weil sonst kann man die Preise wieder nicht vergleichen. Naja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, in Verträgen Währungsklauseln vorzusehen. Also der Preis erhöht sich, wenn sich der Wechselkurs um so viel verschiebt. Ist die Frage, ob der Vertragspartner das mitmacht. Und es gibt die Möglichkeit, dass man externe Garantien und Bürgschaften für Wechselkursänderungen kriegt. Seitens der Bundesregierung, das ist aber für den Tourismus eher nicht zu erwarten, das ist mehr im Bereich der Industrie zu erwarten, dass man sowas kriegen kann. Und dann mit der Fakturierung, also die Rechnung, in welcher Währung die geschrieben wird, das habe ich euch am Anfang schon gezeigt, dass das je nach Rechnungswährung das Risiko von jemand anderem getragen wird. Auch wenn auf dem Devisenmarkt die gleichen Transaktionen stattfinden, aber das Risiko trägt jemand unterschiedlich. Naja, und dann gibt es noch die Möglichkeit, dieses Zettel angehen zu produzieren. Das ist allerdings im Tourismus nur eingeschränkt möglich. Das ist auch mehr ein industrielles Thema. Und ich kann dieses interne Clearing durchführen, das ich vorhin schon erwähnt habe, dass ich also Geld verschiebe innerhalb eines Konzernes von Einnahmen in der Währung hin zu Ausgaben in der Währung, um da mein Geschäft abzuwickeln. Das sind also diese Möglichkeiten, mit Devisenkursen umzugehen. Wichtig aus meiner Sicht, also was ich nicht in der Prüfung abfragen werde, sind diese Absicherungsmöglichkeiten. Was ihr wissen solltet, ist, wie kann das Touristiker betreffen? diese Devisenkurse, zum Beispiel die ganzen Transportleistungen. Und woran kann ich so ein bisschen erkennen, ob sich Währungen verschieben, wenn sich also was tut an den Zinsen, am Wachstum, an der Produktivität? Das sind, über den? Was willst du wissen? Woran kann ich erkennen, dass sich was tun wird am Devisenkurs? Das solltet ihr wissen.